Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination, Fantum und Aktivismus. Der Gast der vierten Folge, der Popkritiker und Autor Jens Balter. Ein Gespräch anlässlich seiner aktuellen Buchveröffentlichung High Energy. Ein Gespräch über die 80er Jahre, das Verschwinden des Popfeuilletons in der Gegenwart, über erste Bands in der Provinz und die alte Birne Kohl.
Lieber Jens, ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast im Podcast bist bei mir.
Es ist mir auch eine überaus große Freude, lieber Maurice. Man sieht sich ja sonst so selten.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Ja. deswegen machst du einfach mal einen Podcast, damit
genau,
die Leute mal wieder zusammenkommen.
Genau, die Leute hier einfach rein, genau. Ja, und ich glaube, wir haben uns gerade kurz schon mal angerissen, dieses Jahr einfach nicht gesehen.
Ich bin der festen Ansicht, dass ich dich irgendwo gesehen habe, aber vielleicht hast du auch nur geträumt.
Aber ich habe dann mit viel Begeisterung dein Buch gelesen.
Das höre ich gern.
Ja, High Energy, ich möchte mal High Fidelity sagen, Aber nein, High Energy. Ketzerische Frage gleich zu Anfang. Wenn die 80er Jahre, das ist ja ein Buch über die 80er Jahre, High Energy waren, wo sind wir dann heute gelandet? Was für eine Geschwindigkeitsstufe?
Ja, das ist natürlich alles noch viel schlimmer als früher, ne? Aber ich meine, das Phänomen ist ja, wenn man Nostalgie für die 80er empfindet, was ja viele tun gerade, ich meine so, ich darf ja du sagen, also wir sind in unserem Alter, wir sind ja ungefähr gleich alt, also wenn man dann in den 80ern so pubertiert hat, dann denkt man ja heute, war doch schön damals, ne? Also war alles viel langsamer. Es gab noch Schallplattenläden, wo man hinging, die Telefone hatten Wählscheiben, man war nicht rund um die Uhr erreichbar, es gab nur 3 Fernsehprogramme mit dem Sendeschluss. Das war alles total gemütlich. Wenn man sich dann aber mal in die 80er zurückversenkt, gerade am Anfang des Jahrzehnts, wimmelt es vor auch philosophischen Schriften. Paul Virilio, Philosoph damals,
so rasender
Stillstand oder der Erfinder der sogenannten Dromologie, also der Geschwindigkeitslehre. Also dann
was besagt die Dromologie?
Dass das gesamte menschliche Dasein und die gesamte menschliche Geschichte sich als unaufhörliche Steigerung der Geschwindigkeit rekonstruieren lässt. Dass man, wenn man den Menschen verstehen will, dass aus seinem Umgang mit seinem Umgang mit Tempo oder das Tempo seines Lebens erklären muss. Und das war natürlich aus dem Gefühl heraus, dass das alles so wahnsinnig schnell geworden ist. Und natürlich kann man auch, wenn man sicher Musik aus den frühen 80ern hört, also man hört dann, sagen wir mal, so ein High-Energy-Stück und vergleicht das dann mit so einem gemütlichen Philly-Sound-Disco-Stück aus den frühen 70ern oder auch nur so einer Giorgio Moroder, Donna Summer-Nummer, wo es dann so 12 Minuten irgendwie so das repetitiv so vor sich hin pluckt und dann hat man dann tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Patrick Cowley-Produktion von den frühen 80ern. So, das ist schon echt ein extremer Unterschied. Aber natürlich ist es im Nachhinein macht es so einen ganz gemütlichen Eindruck. Also heute sind wir dann wahrscheinlich.
Ich finde das im Hip-Hop ist es auch sehr.
Ja, voll.
Man höre dann, ich kann mich noch daran erinnern, in den 90ern gab es mal von Kool Keys Dr. Octagon.
Ja.
Und das war in den 90ern wirklich der irreste Shit, den man sich so vorstellen konnte. Wenn man sich das heute anhört, ist das wirklich, sehr gemütlich auch. Ja,
genau.
Ja, also das war damals wirklich richtig, wie hat man immer so schön gesagt, Next Plateau.
Ja, und man hat natürlich, sicher, wenn man dann so ein Punkrock oder Post-Punk-Song dann vergleicht mit einer Yes-Platte von 71 oder auch mit einer Ken-Platte von 71, da hatte ich einfach noch sehr viel Zeit, irgendwie so die Dinge sich so entwickeln zu lassen. Und das war schon, also das gab doch schon eine deutliche Steigerung.
Du bist ja Autor und wenn du schreibst sozusagen, versuchst du dann beim Schreiben dann die Zeit ein wenig, also ein bisschen Tempo rauszunehmen? Ist das für dich so eine Art Prozess, um vielleicht, also durch die Bewusstwerdung der Prozesse, die du aufschreibst, beobachtest, durchdenkst, ist das eine Art von Entschleunigung?
Das rauszunehmen. Ich würde es, glaube ich, weniger als Entschleunigung beschreiben, sondern mir so den Versuch, vielleicht so eine Vogelperspektive einzunehmen. Für eine oder auf eine Zeit, in der man ja selber doch irgendwie mit dabei gewesen ist, aber eben nur in einem bestimmten Segment und unter bestimmten Umständen. Also beide in den 80ern, gerade schon sagte, groß geworden, aber ich in einem Dorf in der Lüneburger Heide, und man kriegt jetzt, hat jetzt auch nicht wirklich alles mitgekriegt von dem, was in den 80ern geil war. Also um das to say the least. Aber man kann ja trotzdem versuchen, sich zu überlegen, wie ist das, was man so mitgekriegt hat, und sei es nur, dass man so der Widerspruch der damaligen Existenz ging abends dann, irgendwie versucht, nach Hamburg zu kommen, so ab seit ich 16 war, mit 85, um dann in irgendwelche, wo ging man denn so hin, in Alien Sex Fiend Konzerte zu gehen oder zu The Cure in den Stadtpark, oder dann gab es auch mal die ersten Sonic Youth Touren vor halb leerem Haus, so das war so. So, und dann saß man aber am Abend drauf, weil wir hatten ja auch nur ein Wohnzimmer, da stand der Fernseher, und wenn die dann Schwarzwaldklinik guckten, dann guckten das alle zusammen, weil wir hatten ja nichts. So.
Genau, man war sowohl im Narrativ Alien Sex Fiend wie auch Schwarzwaldklinik.
Wie auch Schwarzwaldklinik. Und der Versuch oder der Reiz für mich beim Schreiben des Buches war, der Versuch rauszufinden, was jetzt irgendwie Alien Sex Fiend mit Dr. Brinkmann zu tun hat. Oder ob es da nicht vielleicht mehr Parallelen gibt, als einem auf so zunächst in den Blick kommen.
Sind dir Parallelen zwischen, welche Parallelen gibt es da? Ich meine, wir können ja vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt zuhören mögen, vielleicht die 80er gar nicht so miterlebt haben, beziehungsweise vielleicht gar nicht so intensiv miterlebt haben wie wir. Was war das denn eigentlich für eine Zeit, die 80er Jahre dann? Aus deiner Sicht, wie hast du es erlebt?
Nee, die 80er fing an, na, oder sagen wir mal anders. Ich hatte ja vorher ein Buch über die 70er geschrieben, so, und im Vergleich zu den 70ern fällt erstmal auf, die 70er waren so das Jahrzehnt, in dem die wiederum die Utopien der 60er so in das, was man so Bürgerrechtsbewegung, Civil Rights Movement nennt, und übersetzt worden sind und dann so langsam irgendwie in die Gesellschaft sickerten, aber dann noch so sehr, sehr subkulturell blieb in der Regel, ne? Kinderläden, antiautoritäre Erziehung, das ist, verließ in den 70ern ja doch eigentlich die urbanen Zentren eher nicht. Und in den 80ern wurden dann bestimmte Sachen, die aus den 70ern kommen, also allein sowas wie sexuelle Emanzipation, neue Souveränität von Frauen, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben etc. Also das gelangte in die gesellschaftliche Mitte. Das ist, glaube ich, so ein ganz zentraler Punkt in den 80ern. Und zwar so weit, dass man Sachen, die man vielleicht Anfang der 70er nur in Problemfilmen gesehen hätte, sogenannten Problemfilmen damals, dann plötzlich auch in der Schwarzwaldklinik thematisiert wurden. Patchwork-Familien, Scheidungen, Kinder, die nicht wissen, wo sie hingehören, etc. Also so selbst Vergewaltigung. Das war plötzlich mitten im Hauptabendprogramm Fernsehen. Das finde ich ganz interessant.
Aber dann hat man ja im Prinzip, das zeigst du auch in dem Buch sehr, sehr gut auf. Eigentlich hat man ja im Prinzip gesehen zwei starke Strömungen. Man hat einmal eben diese, wenn man so möchte, progressiven, emanzipatorischen Strömungen, die eben aus den 60ern, 70ern kommen. Und zum anderen hat man aber eben Helmut Kohl, die geistig-moralische Wende, die ja eigentlich genau in die andere Richtung gegensteuert. Also ne, kann man doch einfach so kommen, oder würdest du sagen, dass das nur zum Teil richtig ist?
Auf den ersten Blick ist das natürlich ein Widerspruch. Je näher man drauf guckt, je näher man ranzoomt, desto komplizierter werden die Sachen. Das ist ja das Schöne. Also nachher rein, klar, man hat, also sicher, ich war 82, 13, als der Dicke, wie wir ihn damals nannten, etwas wenig später die Birne mit der Wortschöpfung von Hans Traxler irgendwie aus der Titanic. Also, ne, Birne zum, oder war es Ludwig Puth? Ich will nichts falsch erzählen.
Also einer. Ja, auf jeden Fall, genau, die Birne.
Genau, die Birne, das war natürlich völlig klar, das war die falsche Seite. Man selber stand auf der anderen. Also man ordnete sich ja früh schon dann irgendwie auch den Grünen zu und der Anti-AKW-Bewegung bei uns in der Lüneburger Heide um die Ecke, Brockdorf. Die älteren Schüler, die dann nach Hause zurückkehrten von den Demonstrationen, erzählten da, wie die Helikopter über ihnen über die Köpfe flogen und mit die Wasserwerfer, also wie bei Apocalypse Now von Coppola. Also es war schon wirklich dramatische Szenen. Von daher, das war alles völlig klar. Und natürlich war, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn man zurückguckt, wen Kohl eigentlich abgelöst hat, also in entscheidenden Fragen, die uns bis heute umtreiben, also sagen wir mal sowas wie Ökologie oder auch Migrationspolitik, war Helmut Schmidt und war die SPD-FDP-Koalition um keinen Deut progressiver als Kohl. Die Durchsetzung der Atomkraft in Deutschland haben wir 1a Helmut Schmidt zu verdanken, also der SPD, den NATO-Doppelbeschluss, die Umsetzung haben wir Helmut Schmidt zu verdanken, und natürlich natürlich die Devise, Deutschland ist kein Einwanderungsland, wurde von Schmidt auch, wurde von Willy Brandt schon, aber wurde auch von Schmidt, ja, eisenhart bis in Anfang der 80er durchgezogen. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen weltanschaulichen Unterschied. Das Einzige, was Kohl sich dann so auf die Fahnen geschrieben hatte, war, dass so den Schlendrian, der aus der 68er Generation so eingekehrt war, die Leute lagen in der sozialen Hängematte, wie man damals so sagte, waren nicht mehr leistungsbereit, und das galt es abzuschaffen und zurückzudrehen. Und das, darum wäre auch Helmut Schmidt nicht herumgekommen, seien wir ehrlich, weil sich Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre im Zuge des Umbaus des Kapitalismus und der Wirtschaftskrise mit dem Niedergang der klassischen Schwerindustrie und der Verlagerung in die damals sogenannte Dritte Welt, wesentlicher Teile der primären Produktion, baute sich das ganze Wirtschaftssystem so um, dass das Sozialsystem in der Form, wie man das aus den 70ern hatte, nicht aufrechterhalten.
Die Programme wurden quasi eingefordert, ne? Also wenn man so möchte, waren das alles Programme, die von der, ja, auch von der Industrie und ihren Denkern eingefordert wurde. Kein Schlendrian mehr, Leute wieder in die Arbeit zwingen.
Ne? Ja, und dann war es aber eben auch so, dass das, was sich dann so wirtschaftlich, sozial, historisch in den 80ern entwickelt, also der Umbau zur Dienstleistungsgesellschaft. In den USA waren das dann die Yuppies, die zum ersten Mal zum Begriff wurden. Das hat in Deutschland ein bisschen länger gedauert, aber es gab dann schon dann auch so der, weiß nicht, wenn wir uns mal so an den Film Männer erinnern, da wurde dann so der Werbegrafiker oder der Marketing-Heini irgendwie zum neuen Ideal des irgendwie aufregenden Mannes. Ne?
Soft Skills.
Ne? Also die Zahl der Steuerberater hat sich in den 80ern, ich glaube, verzehnfacht in Westdeutschland. Also so Jobs wurden dann plötzlich interessant. Und mit dem Umbau zur Dienstleistungsgesellschaft und mit der Verschiebung in den tertiären Sektor war natürlich ganz automatisch das, was Kohl am Anfang des Jahrzehnts eben noch so unter Gelächter von links als mehr Leistungsbereitschaft eingefordert hatte, diffundierte ganz selbstverständlich dann plötzlich in Schichten, die sich selber als links oder, wie man heute sagen würde, Kulturlinks oder Lifestyle-Links, ne, so betrachten würden. Also die Yuppies hielten sich ja nicht für rechts. Ne? Nee. Und die Teilnehmer der neuen Dienstleistungsgesellschaft hielten sich auch nicht für rechts, aber die waren schon der Meinung, dass man sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt. So, und das ist aber auch dann der beste Weg ist, um bisher marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel Frauen oder eben auch Migranten und Migrantinnen, dann zum Erfolg zu bringen.
Es gab ja dann damals auch diesen in den 80er Jahren, was ich auch immer eine sehr faszinierende Form der Popmusik finde, eben dieser Second Order Pop, also wenn man halt von ABC, vor allen Dingen aber auch von Heaven 17,
richtig,
eben dieses quasi Trojanische, wenn man so möchte, also wirklich diese Yuppie-Dresscodes und all das komplett zu erfüllen, auch eine unfassbare High-End-Produktion, also das alles einzufordern, mitzumachen, aber sich gleichzeitig...
We don't need that fascist groove thing. ganz klar zu positionieren.
Ja, genau. Aber das zeugt eigentlich schon von enormen Fähigkeit, unglaubliche Widersprüche auszuhalten, oder? Kann man
sagen. Ja, da war aber auch bei vielen Musikern und Musikern, gerade in Großbritannien, wo du deine Beispiele gerade herkamen, waren diese Fähigkeiten auch irgendwie stärker ausgebildet als in großen Teilen Westdeutschlands. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich irgendwie, war nicht gewesen, dann nach Hamburg gegangen, und man war damals dann so in der Roten Flora im Schanzenviertel, und ich glaube, es gab da mal so ein Plenum 86 oder 87, wo es darum ging, ob man nicht vielleicht mal so Disco-Abend haben könnte in der Roten Flora. Da war was los. Kulturindustrielle, also Kulturimperialismus. Also man hörte irgendwie so Slime und Daily Terror. Und wenn man jetzt besonders progressiv drauf war, dann vielleicht nochmal Einschützen, Neubauten und Nick Cave. Aber eine ordentliche Gitarre musste dabei sein. Und das überhaupt sowas, das war natürlich auch, also das war überhaupt sowas wie afroamerikanisch geprägte Tanzmusik, da jetzt irgendwie klar links verarbeitet werden könnte, war irgendwie gerade in autonomen Kreisen.
Klar, in UK war das ja auch selbstverständlich, dass halt eben Soul, Reggae und so weiter und so fort, ja, schon in den 70er Jahren.
Ja, es gab genau. die ganz, ganz lange Northern Soul-Tradition, da ist ja, weil Deutschland, also.
Nein.
Wir reden hier von Deutschland.
Wir reden hier von Deutschland, das ist nochmal wichtig. Ja, das hat auch tatsächlich Rocco oder Schorsch oder so erzählen das auch mal so schön aus der Zeit der 80er Jahre, als dann die Funpunk-Bewegung, ja, die heute ja in Deutschland tatsächlich kulturell sehr prägend ist. Man denkt an die Toten Hosen, die Ärzte. Ja. Es gibt kaum Erfolgreicheres. Ja. Die Goldenen Zitronen kann man dazu zählen, die natürlich andere Wege gegangen sind, aber dass eben die Entscheidung damals Funpunk zu machen, also sprich diese Schlagerwerdung.
War auch nicht gern gesehen, ne?
Nee, und das war eine Provokation. Das war auch eine Provokation, weil die Musik, also die richtige Punk-Musik, also die Street-Punk oder die also die richtig destruktive ja. Punk-Musik, einfach auch keine Partymusik mehr war. Also es war einfach nicht mehr zu ertragen. Und wahrscheinlich aus der gleichen Ecke kam dann damals wahrscheinlich die Fraktion, die in der Roten Flora einen Disco-Abend eingefroren hat.
Ja, ich glaube, das ist 1990.
Das glaube ich zumindest. Können wir nicht mal was hören, was groovt und Spaß macht? Genau, aber du hast damals auch Musik gemacht, oder? Du warst,
ja, aber jetzt...
Möchtest
ja.
du darüber sprechen? Also nein, wie lange? Also ich in dem... In dem Buch gibt es ja ein schönes Foto.
Es gibt ein Foto, ja, weil, ja. Weil der Lektor der Meinung war, es müsste auch ein bisschen was Persönliches rein.
Okay, aber du, für dich nicht wichtig, du möchtest jetzt nicht über den Bandnamen sprechen, nicht über die...
Es hört ja keiner, wir wissen ja, unter uns ist ja. hört ja keiner zu. Also es war 1986, die Bandgründung hieß damals La Lisa in der ersten Fassung, sie gründete sich irgendwie bei uns auf dem Dorf und man spielte halt im örtlichen Jugendzentrum. Es gab damals noch viel Rock gegen Rechts Konzerte. Also es gibt ja immer einen Grund, irgendwie Rock gegen Rechts zu veranstalten. Und wir hatten halt, es gab einen Sänger, ich hatte so einen alten Bass und dazu und dann so diverse Schlagwerkinstrumente, die aber auch ganz liebevoll mikrofoniert waren.
Also konnte so ein bisschen Neubauten
Einfluss. Genau, so drin. Neubauten. Savage Republic war unsere zentrale Einfluss. Wir haben, ich glaube, 86, 85 haben wir Savage Republic gesehen und vor allem damit, die hatten auch irgendwie so große brennende Töpfe auf der Bühne. Also bei unseren Konzerten wurde immer Feuer gemacht. Egal.
Okay.
So, und das war, und die Band gab es dann tatsächlich ganze Weile. Es gab dann im nächstgrößeren Ort Winsen-Luhe also Anschluss an eine Szene aus tatsächlich so einem psychedelischen Pilzesser-Gemeinschaft, die auch Kontakte zum Temple of Psychic Youth nach London hatte.
Wow.
Weswegen wir dann viel, viel später mit der zweiten Band, die daraus hervorging, die hieß Annabelle's Garden, gab es dann irgendwie vor jetzt so 10 Jahren tatsächlich nochmal eine Vinyl-Edition bei Dice Records, dem Label, das sich im Wesentlichen dem mittlerweile Nachlass von Genesis P. Orridge verschrieben hat.
Oh ja.
Und mit der zweiten Inkarnation der Band, da war ich dann aber schon auf der Uni, das muss dann so irgendwie so 90 gewesen sein, da gab es dann tatsächlich zwei CDs, man macht ja damals CDs auf einem politisch kontroversen Neofolk-Label namens aus dem Umfeld von Current 93 und Def in June und Sol Invictus. Darf man eigentlich heute auch keinem mehr erzählen. Irgendwie. Aber es ist ja doch viel ambivalent. Genau, und damit waren wir auch auf Tour. Und ich habe dann nur noch kurz daran teilgenommen. Aber ich kann mir noch an sehr schöne Konzerte erinnern. Zum Beispiel im Werk 2 in Leipzig. Auf dem Festival einer gibt es die Zillow noch?
Einer
Gothic-Zeitschrift namens Zillow. Zusammen mit... Dass ich Goethes Erben und wie diese Bands damals alle.
Oh wow, das ist ja richtig.
Ja.
Okay. Und
genau, und danach stieg ich dann aus.
Okay. Und dann nochmal kurz ein paar biografische Fakten. Bist du dann aus der Lüneburger Heide dann schließlich nach Hamburg zum Studieren, richtig? Hast dann dort. Was nochmal? Was hast du nochmal?
Angefangen mit Germanistik, Informatik und Philosophie.
Bunter Strauß,
ja, ich wollte als junger Mann wollte ich irgendwie künstliche Intelligenzforscher werden. Es gab damals in Hamburg ein sehr avanciertes Institut, gibt es glaube ich immer noch an der Bodenstedtstraße, die beschäftigten sich mit damals sagte man Computerlinguistik und künstliche Intelligenz, also so sprachbasierten Systemen. Das fand ich unerhört interessant. Hab das auch 4 Semester gemacht und dann aber irgendwie den Draht verloren und dann doch lieber Adorno und Foucault gelesen. Also man kam dann so auf Abwege. Genau, und das habe ich, dann habe ich 97 Abschluss gemacht und dann hatte ich nochmal 4 Semester, 5 Semester ein Promotionsstudium im damals völlig neuen Fach Gender Studies.
Welches Jahr war das?
97. Genau, das war, glaube ich, eine befreundete Kunsthistorikerin bekam die Gründungsprofessur in Oldenburg wiederum. Das war einer der ersten Studiengänge, kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien.
In Oldenburg, auf all places?
Ja, richtig. An der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Das waren da ganz linke Socken. Bremen und Oldenburg, das waren die linken Reformuniversitäten. Da gab es auch ständig Ärger. Und die machten dann tatsächlich, ich glaube, Bremen war auch relativ weit vorne. Ich glaube, hier Lady Bitch Ray hat dann irgendwie in Bremen Gender Studies studiert. Genau. Und ich habe es dann in Oldenburg nicht weit gebracht, weil mir dann tatsächlich das Geld ausging und ich anfangen musste, journalistisch zu arbeiten. So kam ich. Und so spült es mich
keine
dann.
Keine Doktorarbeit mehr?
Keine Doktorarbeit mehr, genau. Angefangen und abgebrochen. Und so spült es mich stattdessen aus Hamburg nach Berlin, weil man mir da eine Stelle ans Boot bei einer damals aufstrebenden Regionalzeitung, deren Namen man eigentlich heute gar nicht mehr erwähnen kann, ohne sich dafür schämen zu müssen.
Ja, genau. Das war das dann die aufstrebende Regionalzeitung, über die wir uns dann damals auch kennengelernt haben?
Richtig.
Richtig, ne? Richtig. Genau.
Also goldene Zeiten des Popfötons, ohne mich jetzt selber loben zu wollen.
Nee, aber das sehen ja Leute viele. Wie siehst du das heutzutage mit dem, ich meine, gibt es überhaupt noch ein Popfötong? Würdest du das, also ich meine, ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, ich habe da
tatsächlich gerade, wir können ja sagen, die Zeitung hieß Berliner Zeitung. Irgendwie, ja. Also, man kann das.
Findet auch noch den einen oder anderen Text, glaube ich, bei der Recherche.
Es gibt tatsächlich, wenn ich mal schlecht drauf bin, lese ich mir alte Interviews von Maurice Summ in der Berliner Zeitung durch. Maurice Summ spricht mit den Amigos, ist ungelogen, also die Hälfte der Zeit wird er von den Amigos beschimpft.
So ist es.
Bis er ihnen dann aber erklärt, wie er den letzten Verriss gemeint hat und dass das gar nicht böse ist, wenn er sagt, dass sie keine Molltonarten kennen.
Ja, vor allem keine Molltonarten, wenn sie über Kindesmissbrauch.
Richtig. Ja, also aber am Ende kommen die dann doch so überein, das ist vielleicht ganz großartig. Also ich kann, irgendwann müssen wir nochmal so ein Band mit den schönsten Maurice Summ-Texten
aussehen. Aber das Gute war ja, dass du das ja damals alles so schön wohl durchgewunken hast. Das hatte ja dann irgendwann halt auch ein echt sehr, sehr tolles Level. Ja, nicht nur meine Texte, auch dann von Leuten wie Johannes von Weizsäcker oder Herrn Seliger oder Tobi Müller oder Karl Brücker und so weiter. Ja, genau. Ja. Da war ja ein richtig agiles Team immer nachts hier unterwegs.
Ja. Und, genau, wir gingen nachts immer raus. Ich habe tatsächlich gerade vor ein paar Tagen mit Roland Osnitzki, dem Fotografen, mit dem ich dann auch fast 20 Jahre unterwegs war und auch fast 20 Jahre, ich würde fast sagen, jeden zweiten oder dritten Abend in irgendwelchen Clubs oder Sälen stand, um irgendwelche Konzerte zu besprechen und er zu fotografieren und geschaut. Nee, das gibt's nicht mehr.
Nee.
Das gibt's nicht mehr. Also die Berliner Zeitung hat sich ja gerade selber zerstört. Die Taz hat ihren Kulturteil in ihren Berlin-Kulturteil abgestellt. Ich muss jetzt mal sagen, ich war seit 1988 Taz-Abonnent und ich habe wirklich durch alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich habe irgendwie, als sie Wiglaf-Droste rausgeekelt haben, ich habe irgendwie diese komische Polizeikolumne auch noch durchgewunken irgendwie. Aber jetzt, wo sie den Berlin-Kulturteil abgestellt haben, jetzt ist echt
Schluss. Gerne. Ja, ne? Ja,
also,
finde ich auch.
Und ich finde das ist wirklich fatal. Also wenn wir kurz drüber reden wollen, weil mich hat das wirklich in letzter Zeit wirklich umgetrieben, weil zum einen ist es das, was ich da bei der Berliner Zeitung fast 20 Jahre gemacht habe, von dem ich wirklich, also das war auch am Anfang wirklich mühsam, das durchzukriegen, weil ich kam in Feuilleton, da waren vor allem Leute aus der FAZ und so ein paar aus der früheren, also aus den alten Ostzeiten der Berliner Zeitung noch. Ja. Aber es war schon klar, dass das Feuilleton da irgendwie hochkulturell, Eichenholz-Feuilleton, sich eigentlich dann eher so an FAZ-Standards orientiert. Das heißt, es gab, ich glaube, 5 TheaterredakteurInnen, 3 für Opern und Bildende und wie sagt man hier, klassische Musik.
Ja.
Und dann kam ich zum ersten Mal überhaupt irgendwie, also ich habe nur so eine halbe Stelle am Anfang, um die Popmusik zu kommen, also klar, wie die Gewichte da lagen. Und ich habe tatsächlich irgendwie auch wirklich mit langen Bohren, dicker Bretter das geschafft, glaube ich, da dieses Popmusikfeuilleton zu etablieren. Und genau, das hat mich 15 Jahre meines Lebens gekostet. Und jetzt ist er nicht. Jetzt gucke ich mir die Zeitung an, denke so, das kann doch nicht wahr sein.
Also, es ist einfach verschwunden. Sein, ne?
Und es ist irgendwie, genau, die Taz hat es gerade eingestellt, es ist verschwunden, der Tagesspiegel. Ich glaube, ich trete keinem dazu nahe, zu sagen, das interessiert die auch nicht so richtig. Und das heißt, dass wir hatten jetzt Pandemie, aber wenn es jetzt wieder losgeht, es gibt irgendwie kein Medium mehr, das regelmäßig aus dem Berliner Nachtleben oder auch nur aus dem Berliner Konzertleben berichtet. Und ich finde schon, dass das wichtig ist. Und ich war jetzt gerade mit dem 80er-Buch auch viel unterwegs, auch so an so Orten wie Schorndorf bei Stuttgart oder in Kassel oder in Worms. Und ich freue mich immer, wenn ich auch in so Orten lese. Und egal, wo man hinkommt, aber alle erzählen das Gleiche. Vor 3 Jahren hätten sie bestimmt noch eine Redakteurin oder einen Redakteur von der Stuttgarter Zeitung, wie ist das in Worms? Ich glaube, das ist tatsächlich vom Nibelungen-Kurier oder so. in Kassel von der Hessischen Allgemeinen, glaube ich, ne? Also irgendwie da gehabt, aber das ist halt jetzt und tatsächlich bei ein oder zwei Gelegenheiten, also Hessische Allgemeine war da, also jetzt, aber tatsächlich sind fast landesweit in allen Regionalzeitungen die Kulturberichterstattung eingestellt und da, ja, am Anfang immer noch gesagt, so wäre gut, ich meine, ich habe ja, meine Zeitung gibt es nicht mehr in der satisfaktionsfähigen Form, aber zumindest die Taz gibt es noch. Und jetzt hat selbst die Taz damit aufgehört. Und das hat mir schon nochmal wirklich wehgetan. Also weil tatsächlich, also auch journalistisch wehgetan, weil großer Teil der Bedeutung der Taz ja auch in diesem Berlin Kulturteil gelegen hat. Das war der Frischeste, also große Figuren wie der viel zu früh verstorbene Harald Fricke haben da wirklich unglaublich tolle Texte geschrieben über die Stadt und über das Leben in der Stadt und über die Kultur in der Stadt. Und das ist, finde ich, auch die Aufgabe, die so eine Zeitung haben sollte. Und wenn man sich davon verabschiedet, ist das, finde ich, ein Teil des Konkurses der Kulturberichterstattung in so einer Zeitung. Und es ist natürlich auch, das ärgert mich in dem Fall fast noch mehr, es ist eben auch unsolidarisch gegenüber Kulturschaffenden, weil es trägt natürlich auch zur Sichtbarkeit von, sagen wir, nicht vom Mainstream gepamperten Kulturschaffenden da, wenn sie dann wenigstens in so einer Regionalzeitung in einer halbwegs kompetenten Weise vorkommen. Deswegen sind wir auch immer abwechselnd in den Mehrzweckhalle am Ostbahnhof gegangen und dann doch wieder in irgendeinen Quatsch im West Germany vor 30 Leuten.
Ja, genau.
Also mir war das in der Berlin-Zeitung immer gleich. Es war klar, es musste beides gemacht werden, weil man Feuilleton halt nur, ne, also sich die Leute, die dann zu Helene Fischer-Konzerten geht, mit Glück dann auch dafür interessiert, was im West Germany passiert, auch wenn sie selber niemals hingehen würden. So. Genau. So, aber das, und dass man da halt beides macht, und das aber gerade für Kulturschaffende auf der Underground-Seite, das Gefühl, auch so aus dem Feedback, das ich damals hatte, immer extrem wichtig war, wenn sie irgendwie stattfanden in der Berichterstattung. Jetzt gibt es einfach niemanden mehr. Das ist schon sad.
Das ist sad, finde ich nämlich auch, genau. Ja. Und die Bilderwelt allein bei Insta und so weiter und so fort ist halt kein würdiger Ersatz dafür, leider. Nee. Das sind zwar dann auch zum Teil, ja, keine Ahnung, anregende Bilder, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber das Problem ist einfach nur, der Kontext ist halt einfach Instagram und eben nicht der Ort. Und das ist ja auch immer so toll, wie auch für die Clubs und so, fand ich damals. Also immer wieder diese Zuschreibung oder Beschreibung an der Orte, des Publikums und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also das hat ja, das erzählt ja eine Stadt.
Ich finde ja auch nach wie vor irgendwie, dass die also für mich war auch die Konzertkritik immer die Königsdisziplin im Popfilter. Ich persönlich schreibe ja auch ungern über allem mit den meisten Musikern und Musikzugehörigen zu reden. Es gibt nichts Furchtbares als Interviews mit Pops. Also ich meine, die was zu sagen haben, kann man an einer Hand abzählen irgendwie, und mir ein weiteres Mal erzählen zu lassen, dass jemand sich in keine Schublade pressen lassen will. Das ist doch alles furchtbar. Also von daher macht es ja auch viel mehr Spaß über Konzerte zu schreiben, weil man da eben auch mehr sieht. Ja. Und dass das in dem Moment, wo das halt irgendwie als, wo es dafür keine Medien gibt, finde ich das aber auch entsprechend das gesamte Popfötung verflacht ist. Wie heißt der Podcast hier eigentlich? Kulturpessimismus, ne?
Genau, nee, der heißt Disposition. Genau, die Fragen der Veranlagung, aber auch der Planbarkeiten, Planung und so weiter und so fort. Ich bin ja, also du bist ja hier der erste Gast tatsächlich, der nicht musizierend auf dem Label Staatsakt ist. Also ich versuche ja hier so eine Art Mischform zu finden. Also zum einen eben Gespräche natürlich mit MusikerInnen auf unserem Label, die durchaus was zu sagen haben, aber eben das auch so ein bisschen auszuweiten. Und die Frage ist halt, ich habe das Gefühl, man muss diese Orte eben jetzt selber schaffen. Also weil ich kann mich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass irgendein großes Verlagshaus in Deutschland sich entscheidet, mir irgendwie da
eine vernünftige Zeitung zu machen. das ist over.
Nein, also ist ja einfach so.
Ja, ja. Oder? Nee, aber es ist, nee, ich nehme jederzeit Leser und Leserinnen Zuschriften entgegen, aber es ist ja eben auch im Netz, diesem ominösen Netz da draußen, jetzt auch nichts entstanden, was da in die Lücke gehen würde. Es gab ja eine Zeit lang mal, als man noch bloggte, circa 2005 oder wann war das so? Wann war die große Zeit des Blogs?
Ja, so Anfang der Nuller oder so.
Ja, genau. Ja. Da gab es ja dann doch schon einige auch journalistischen Nachwuchs, die dann das, ne, auch dann über Konzerterlebnisse.
Es war noch als die Zeit, als man noch den Ehrgeiz hatte, dass die eigene Seite, die Seite, die man macht, vielleicht zur Startseite von Leuten wird, also dass Leute sich freiwillig auf die Seite begeben. Täglich vielleicht sogar.
Ja. Ne?
Genau, das ist ja längst alles vorbei, weil da ist ja keiner mehr. Also man ist ja quasi kaum mehr auf Portalen. Also man ist ja nur vielleicht so ein paar ganz große Spiegel online und so weiter. Aber auch da wissen wir ja auch, dass da auch kaum noch Gelder ausgegeben werden, um da ein vielfältiges Popfeuilleton zu machen. Vielleicht denkt man sich auch einfach, Pop braucht auch gar kein Feuilleton, weil es doch am Ende sowieso irgendwie nur, keine Ahnung, Unterhaltungsmusik ist, was aber ja auch vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen scheint.
Naja, das denkt man sich im Feuilleton, wenn man sich in den Chefredaktionen denkt, eigentlich brauchen wir eigentlich gar kein Feuilleton. So geht die Kette ja weiter.
Ja.
Ich meine, der Pop des Feuilletons ist ja das Feuilleton des Restes irgendwie, des Mediums irgendwie. Und natürlich ist es so in dem Maß, wie natürlich auch jetzt in der Zeitungskrise, auch während der Pandemie, die Feuilletons nochmal geschrumpft sind, wird natürlich auch in den Feuilletons zunächst am Pop gespart. So, das ist ja völlig klar.
Genau, da ist nicht mehr viel übrig geblieben.
Toll, dass es aber Podcasts gibt, in denen man darüber reden kann, was alles man fehlt.
Ja, das ist absurd. Aber aber das sind vielleicht auch wieder neue Widersprüche, die man irgendwie aushalten muss. Ja. Oder vielleicht sind das ja auch einfach nur, Übergangsphasen. Also vielleicht wünscht man sich ja diesen Ort. Ich wünsche mir zum Beispiel so einen Ort wie damals das Berliner Zeitungsfeuilleton. Mhm. Jetzt auch, also nicht unbedingt für uns, weil, na gut, wir gehen für unser Alter wahrscheinlich noch relativ häufig aus.
Ja, aber jeden zweiten Abend würde es auch nicht mehr schaffen.
Das meine ich. Das war wirklich auf einem Level, wo man jeden Abend im Grunde fast unterwegs war. Aber ich wünschte mir das natürlich trotzdem für die jungen Leute wünschte ich mir so einen Ort, an dem das, an dem man das lesen kann. In Berlin ja wegen meiner auch sehr, sehr gerne dann sofort in englischer Sprache. Das ist ja nun hier auch ein Ort, in dem, aber man kann es ja auch vielleicht in mehreren Sprachen machen, wie auch immer. Auf jeden Fall wünschte ich mir einen Ort, in dem man lesen könnte, auch von außen, aber auch in der Stadt selbst, was hier so geht, was hier so passiert. Ja. Also das, oder? Das ist doch eigentlich eine, und das ist doch eigentlich eine wunderbare Form der Erzählung.
Ja.
Oder? Daran kann man sich orientieren, da kann man auch Widersprüche einlegen, man kann gucken, was erlebt man selbst eigentlich im Verhältnis zu dem, wie die Person das erlebt und so weiter und so fort.
Man sieht im besseren Fall,
es fehlt einfach was.
Tatsächlich dann auch gelegentlich mal in älteren Texten von mir quer gelesen für, man schreibt ja auch viel bei sich ab im Alter.
Irgendwann hat man alle Ideen einmal rausgehauen.
Eben, genau. Man vergisst ja auch viel, worüber man schon so geschrieben hat. Man muss sich auch nicht alles wieder von vorne ausdenken. Aber jedenfalls stelle ich dann dabei fest, wenn die Texte auch so aus meiner Anfangszeit in Berlin, das ist ja eben auch schon demnächst 25 Jahre, sind, wie viel sich auch in der Stadt einfach verändert hat. Also man sieht nur wenn man Konzertkritiken oder die eigenen oder sei es andere über die letzten 20 Jahre liest, irgendwie so wie sich die Orte geändert haben, wie sich das Publikum verändert hat, ne? Also, und nicht nur, wie sich die Musik verändert hat. So ist einfach, wir leben einfach in einer komplett anderen Stadt als 1999.
Absolut.
So, und in einer komplett anders zusammengesetzten, einem komplett anders gesetzten Publikum auch für Konzerte und für Clubveranstaltungen.
Ja, die Hänger von damals sind ja auch gar nicht mehr da. Ich meine, Berlin war ja auch auf jeden Fall immer ein Ort, in dem man, viele haben sich nach Berlin begeben, weil sie keinen Masterplan oder Businessplan hatten. Ich glaube, das ist heute anders. Also ich meine, überhaupt um in diese Stadt überhaupt reinzukommen als junger Mensch, sei es über irgendwelche Studiengänge und so weiter und so fort, das hat ja schon mit extremer hoher Leistungsbereitschaft zu tun, weil man kommt eigentlich selbst für irgendwelche Off-Studiengänge eigentlich nur noch mit irgendwie NC irgendwas hier rein. Ja. Und die Kosten sind ja auch immens.
Ja. Man muss mittlerweile richtig arbeiten,
um zu kommen. Man muss richtig arbeiten oder muss halt von zu Hause aus das entsprechende Polster haben, dass einem da irgendwie Berlin als Abenteuer auch mal genehmigt wird. Aber das ist ja nicht mehr das Leckertum, woraus ja, glaube ich, viele Dinge, die wir auch in den Nullerjahren noch beobachten konnten, auch die Anfänge der elektronischen Musik hier und so weiter.
Ja, voll. Ja.
Oder das kam ja alles im Prinzip gesehen aus relativ prekären, aber auch okay prekären Verhältnissen. Also man hat diese prekären Verhältnisse durchaus ausgehalten, weil man dadurch ja Freiräume hatte. Ne? Also kann man so sagen, zum Teil zumindest.
Es begann sich zu ändern. Ich habe tatsächlich noch mal einen Text von mir von 2005 gelesen. Ich glaube, das war eine der ersten Konzerte im Festsaal Kreuzberg. Zum einen
Der alte Festsaal Kreuzberg,
als der Anders Galitzer aufmachte. Das muss 2005, 2006 irgendwie so. Und ich in diesem Text irgendwie mein großes Erstaunen darüber dokumentiere, dass jetzt Konzerte in Kreuzberg stattfinden. Das gab es nämlich bis damals noch gar nicht. Das war tatsächlich alles im Prenzlauer Berg gewesen. Also man kam ja hervorragend durch mit Knarrclub, einem Magnetclub, Bastard, im Prater. Man musste diesen Kiez gar nicht verlassen. Und dass es dann irgendwie 3 Jahre später plötzlich keinen Club mehr im Prenzlauer Berg geben würde. Alles auf der anderen Seite war. Und tatsächlich, ich weiß auch, wir damals mit dem Fotografen durch dieses Kreuzberg gefahren sind. Wo sind wir hier eigentlich? Warst du schon mal in der Skalitzer Straße? Da kann man ja normalerweise, wenn man so ausging, kann man da ja nie hin.
Nee, ist richtig.
Und große Überraschung dann auch 2005, das plötzlich um einen herum alle Englisch sprachen. Das war ja tatsächlich auch nicht immer, das vergisst man auch, das war ja auch nicht immer so. Ne? Das ist ja auch eine Entwicklung, irgendwie diese Gentrifizierung durch Zuzug, gerade von so, sagen wir mal, nennen wir sie mal englischsprachige Luxusmigranten, die dann irgendwie begann. Das beginnt ja 2005 erst. Und wie das die Stadt verändern würde, hat man damals ja überhaupt nicht abgesehen. Das waren ein paar lustige Hänger, so, ne, wie damals hier Paul und Fitz, die das West Germany gemacht haben, ne? Die beiden lustigen Iren. Und dann auch so von einem Club zum nächsten und dann auch wirklich von der Hand in den Mund gelebt haben. Aber es kam dann natürlich doch auch relativ zügig dann schon die zweite Welle an agilen Luxus-Expats, die dann anfingen, in Startups zu arbeiten.
Genau. Und denkst du dann manchmal darüber nach, hier dich nochmal, also Berlin zu verlassen, weil du dir denkst, ach, das muss ich mir erst nicht mehr geben, ich brauche eh nur noch meine Ruhe. Oder findest du da noch Spannendes drin und dran? Könntest du dir, also hättest, keine Ahnung, möchtest du da, hast du das Gefühl, dass du da an einem Impuls bist, der wo man nah dran sein möchte, weil da so viel von ausgeht.
Ich muss erst mal zurückfragen, wie geht das dir denn? Weil ich finde das voll schwer zu sagen gerade, weil diese Pandemie so viel verändert hat. Ne? Also hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, so, we will never stop living that way. Yeah. So, und das ist selbstverständlich irgendwie auch, da war ich ja auch schon 50, aber auch immer noch, also ins Berghain gegangen und in so viele Konzerte wie möglich und aufs Festival. Und dadurch, dass das jetzt so plötzlich so diese Vollbremsung genommen hat und man gar nicht so genau weiß, wann das jetzt wieder so richtig losgeht. Also zwischendurch war ich auch schon so weit zu sagen, was soll ich in der Stadt, wenn alles, was einem hier Spaß macht, verboten ist. Ja. Und dann kann man auch gleich rausziehen aufs Land. Mittlerweile würde ich denken, also es ist natürlich, man braucht irgendeine Art von Input und Impuls. Also ich habe auch so Fantasien, mich auf eine einsame Insel zurückzuziehen und noch dicke Bücher über die deutsche Romantik zu schreiben. Aber ich glaube, so sind wir nicht wirklich gepoolt. Ne?
Nee, glaube ich auch nicht.
Irgendwie, und ich könnte auch nicht, das ist glaube ich auch eine Generationenfrage, ich finde es auch irgendwie wahnsinnig langweilig, alle Informationen nur aus dem Internet zu beziehen. Also das
du hast gar keine sozialen Medien-Accounts oder so. Nee, nichts. Ne?
Nee, ich habe einen Instagram-Account, aber nur um zu stalken.
Okay, aber du bist nicht aktiv, ne? Aber dabei bist du.
Nee. Du? Bist du?
Ja, labelbedingt natürlich. Also labelbedingt bin ich da überall.
Aber stellst du lustige Katzenbilder raus und kommentierst in Twitter, in Twitter-Kommentaren die Tagespolitik?
Nein, es gibt schon mal launige Twitter-Kommentare, aber wenige. Also die Frequenz, die man da haben muss, die kann ich gar nicht. Also das geht gar nicht. Also muss ja eine unglaubliche Frequenz haben an Output, um da aufzufallen. Und du musst dich ja auch in alle Diskurse einmischen. Du musst ja überall deinen Senf dazu geben und so weiter. Und das ist ja fast ein, also ich frage mich auch manchmal, wie die, aber gut, junge Leute haben auch natürlich die Zeit und keine Ahnung, nee, interessiert mich jetzt auch nicht so. Ich finde Berlin auf jeden Fall nochmal zu der Frage zurück auch immer noch spannend. Ich bin auch immer, wenn ich mal auf Tour bin in Deutschland, in anderen Städten, fällt mir immer wieder auf, dass ich dann doch Berlin dann doch irgendwie immer noch die lebenswerteste Stadt für mich persönlich finde. Hab natürlich auch mal ein bisschen Angst, klar, Gentrifizierungsprozesse, beziehungsweise man weiß auch nicht so genau, was passiert in dem Haus, in dem man wohnt und so weiter und so fort, wie sind da die Besitzverhältnisse. Das ist ja auch alles nur so mittelmäßig abgesichert. Klar gibt es dann plötzlich irgendwie, sagt man, ja, hier ist Milieuschutz, aber am Ende bedeutet es vielleicht auch nur, dass einem zu irgendeinem total unpassenden Zeitpunkt der Wohnungskauf angeboten wird und man das Geld dann sowieso nicht hat oder keine Ahnung. Wie sind die Erben der aktuellen Hausbesitzer und so weiter? Du weißt, was ich meine. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt in den nächsten verbleibenden 20 Jahren kohlemäßig noch richtig zulegen werde.
Meinst du nicht? Wird so Podcast nicht wahnsinnig gut bezahlt? Habe ich gehört.
Wenn Werbung geschaltet wird. Wenn sich Werbepartner finden lassen, dann wird es natürlich interessant. Das war eigentlich mein Masterplan. Der Masterplan war eigentlich, ich mache quasi Werbung für Platten, die auf dem Label Staatsakt herauskommen, führe Gespräche mit den KünstlerInnen zu den Platten, was ja im Prinzip auch eine Art Werbegespräch ist. Dann aber andere Firmen sozusagen finanzieren dann mit ihrer Werbung meine Werbung für so, weißt du? Also das fand ich irgendwie.
Und jetzt reden wir darüber, dass früher alles besser war. Ich weiß nicht, ob das für Reklamekunden gerade so richtig attraktiv ist.
Ja, wir verkaufen ja auch so ein bisschen gerade noch dein Buch.
Ach so, stimmt. Damit haben wir mal angefangen. Ne? Das
habe ich völlig vergessen. Nein, schnell zurück zum Buch. Also zurück zu High Energy. Nicht hier so ein lowes Geplänkel, sondern zurück zu High Energy. Findest du eigentlich diese Dekaden, du bist ja, du hast ja schon 2 Dekaden, Pop-Dekaden-Bücher, einmal die 70er und einmal die 80er dir vorgenommen. Ich gehe stark davon aus, ich hoffe auch, viele Menschen hoffen das, nicht nur ich, dass die 90er folgen werden.
Ja, die machen wir dann noch. Dann ist Schluss. dann reicht's.
Genau, dann kommt sowieso nur noch Twitter und Co. Ja. Nee, aber findest du diese, ist die, also ich meine, wenn man es dann liest, dann findet man ja dann doch immer, dass diese Dekaden-Einteilung ja irgendwie dann doch sinnhaft ist. Oder ist es einfach nur, oder ist es einfach ein beliebiger Zeitabschnitt?
Ja, man kann ja prinzipiell alles passend machen, aber.
Ja. Ja, aber irgendwie ja schon so ein bisschen dann doch,
Es kommt einfach aus dem, ne, schon so ein bisschen aus der Pop-Perspektive die Geschichte zu beschreiben. Ne? Man sagt so, wir haben ja so in den 70s war das so, in den 80ern war das so. Also man hat ja mit dieser Dekadenanteilung in der Literatur gibt's das ja, man würde jetzt ja keine Literaturgeschichte der, doch gab es jetzt, glaube ich, doch gerade, ne, von Helmut Böttiger, Literatur der 70er.
Ja.
Also mittlerweile ist das da so reingelaufen, ja. Aber das war jetzt schon eine Einteilung, die eher aus dem Popkulturellen kam. Ich finde das erstmal gut, weil es klar macht, es geht hier um einen überschaubaren Zeitraum, der eigentlich relativ willkürlich gesetzt ist. Aber wenn man Geschichtsschreibung betreibt, ist ja immer alles willkürlich gesetzt. Und umso, ich finde, und je deutlicher man das rausstellt, dass man sich der eigentlichen Kontingenz oder Arbitrarität bewusst ist, desto besser. So, und das von ja, daher kam das irgendwie.
Ich finde,
dann
kam es aber
bei den 70ern auch ganz gut hin. Also schon. Also das fing dann irgendwie 69 mit Woodstock an und endete dann, naja. Gut, das Ende war so ein bisschen diffus. Aber reden wir von den 80ern. Womit endet das eigentlich?
Womit?
Ja, mit Kraftwerk, Menschmaschine. Genau, das war, ja genau. Da ging es dann schon los mit Überwachungsstaat etc. Nee, und die, genau, die 80er fangen, das kann man in Deutschland, vor allem in Westdeutschland, relativ gut machen. Also Januar 80, Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe, 81, Bonner Hofgarten-Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss und das Wettrüsten, so, und das ist so der, da geht das so los, also, und endet dann natürlich mit dem Mauerfall im November 89. Also insofern hat man da
ganz gut,
also jetzt zumindest für so, ne, für so das kleine westdeutsche Kontinuum, und natürlich, wenn man das dann weit ausweitet, also 79 kommt Thatcher an die Macht, dann Reagan, dann Kohl, also man hat diese konservative Wende in der Politik, aber dann eben auch den zumindest in Deutschland den Aufschwung der Ökologiebewegung, also die Grünen, die dann 83 ins Parlament einziehen, sprachen wir schon über die großen Anti-AKW-Demonstrationen. Das macht dann schon relativ Sinn. Schon
relativ, finde ich auch. Das ist schon ein stimmiges Bild. Wenn du dann an die 90er, da bist du ja wahrscheinlich schon gedanklich irgendwie, wie fangen die denn dann eigentlich an?
Das ist in 90er auch nochmal relativ einfach. Die fangen natürlich mit dem Mauerfall an.
Ja, klar.
Und enden mit 9-11. Also 2001, das ist dann ein etwas längeres Jahrzehnt. Also.
Ja, sehr gut, aber das ist doch, ja, irgendwie, ich finde das...
Und sie fangen eben nicht nur an, also es gibt natürlich an auch, das ist auch einer der Stränge, die in dem 90er Buch eine Rolle spielen werden, das, was ich am Ende des 80er Buches eigentlich auch noch andeuten wollte, dazu kam es irgendwie nicht mehr, aber es geht natürlich 89 auch mit der Fatwa gegen Salman Rushdie, also das ist das zum ersten Mal, dass der politische Islam international sein hässliches Haupt erhebt, und das führt dann bekanntlich zu 9-11, das heißt, es ist auch eine 90er sind eben auch eine auch ein Jahrzehnt, wo plötzlich Religion wieder eine Rolle zu spielen beginnt und auch andere Institutionen, die man eigentlich zumindest bei uns im Westen verdrängt hatte, sowas wie Nationalstaat, also das ist irgendwie der, ne, also dieses schreckliche gesamtdeutsche, wir sind wieder wer in den 90ern, die Pogrome in Rostock, ne, die ganze Renaissance irgendwie des Rassismus, also diese Mischung aus also es fängt halt viel, also ne, der politische Islam, der Rassismus in Deutschland, das ganze Neonazitum, also es kommt halt vieles wieder, von dem man dachte, das hatten wir eigentlich schon mal, ne, wie es am Ende bei Francis Fukuyama heißt, das Ende der Geschichte am Ende der 80er Jahre, so dass die
ja,
war
genau,
die
das
war
dann
nicht zu Ende, es ging eigentlich
genau, es kommt alles wieder zurück, genau, lustigerweise in ja. Wenn du dir jetzt sind wir ja im Jahr 2021 hier, November, der schöne deutsche November, Ampelkoalition gerade. Ja. Ne?
Genau, 98 dann, ne? Das endlose Kohljahrzehnt, und dann dachte man 98. Genau,
der Kohlloop.
Ja, genau. Ja. Ja, wir dachten ja 89, wir wären den los im nächsten Jahr, ne? Und dann Und dann haben die Ossis ihn gewählt. Das habe ich dem bis heute nicht verziehen.
Ja, aber genau, aber wenn, ja, schlussendlich sind ja jetzt im Prinzip, wenn wir nochmal über die Yuppies aus den 80ern ja. und so weiter und so fort, jetzt sind ja quasi die Yuppies, also in Form der, der FDP, sind dann, wobei natürlich gewisserweise die Grünen vielleicht auch schon teilweise Yuppie-eske Züge durchaus haben, kann man sagen. Jetzt ist das ja sozusagen, als hat es ja nochmal so eine Transformation. Also die sind ja jetzt alle gar nicht mehr so klar zu unterscheiden voneinander.
Ja, richtig.
Weißt du? Also es ist jetzt so, deswegen ist das ja auch so lustig, dass das dann ausgerechnet Ampel heißt und das gehört nicht alles zusammen oder auch nicht. Unterschiedliche Farbabstufung.
Ich hatte mal bei der FDP, also jetzt bei den Wahlen, das totale Déjà-vu, was mir nämlich nicht klar war, als ich das anfing mit dem 80er Buch bei den Recherchen, war, dass bei dieser Wahl 83, also Kohl, ne, Minderheitsvotum dann im 82 im Kanzler geworden, dann 83 bestätigt irgendwie und dann die Grünen mit 5, schlag mich tot, 6%, glaube ich, in den Bundestag eingezogen. Gerade mal so knapp eben, aber natürlich, wenn man jetzt vergleicht mit diese riesigen Bilder von der Bonner Hofgarten-Demo und die Anti-AKW-Demonstration, wo man ja leicht auf das Gefühl haben kann, so eine ganze Gesellschaft steht auf,
genau, gegen den militärisch-industriellen Komplex. Das ist plötzlich ein Viertel der Gesellschaft richtig, oder so.
Genau. Ja, aber nein, waren 5,6% und über 40% der Erstwähler und Erstwählerinnen haben CDU/CSU gewählt. 1983. Also die 18- bis 24-Jährigen haben fast, es gab fast eine absolute Mehrheit für Helmut Kohl. Das wird im Rückblick auf dieses Jahrzehnt gerne übersehen, dass nämlich die, also gar nicht so die, was wir immer heute so denken, so die Punks und die Postpunks und die Ökos, das waren nicht die beherrschende Jugendkultur, sondern die beherrschende Jugendkultur waren die Popper. Also einige von denen haben sich offensiver dargestellt. Andere waren aber nur insgeheim der Meinung, dass das doch eigentlich mit Kohl ganz gut läuft. Und haben natürlich auch darauf gehofft, dass der die Wirtschaftskrise, die man damals dann irgendwie so der unfähigen Wirtschaftspolitik von Helmut Schmidt in die Schuhe schob, dass der die Wirtschaftskrise schon lösen wird, wenn er so ein paar Sozialleistungen abbaut und das BAföG kürzt und was damals so gemacht
wurde. Waren dann ja, da kam ja dann auch dann doch relativ schnell irgendwann, ich sag jetzt mal, Thomas Gottschalk zum Beispiel, oder? Ist das auch, kommt der dann auch schon ins Bild irgendwann?
Ja, aber Thomas Gottschalk mit seiner Pudelfrisur, also richtig Popper war der nicht, oder?
Naja, aber er hat die Sprache der Popper, der jungen Leute sozusagen doch in die, also auch erstmal übers Radio, aber dann auch später auch über seine
ersten. Er hat auch einen der ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Tracks aufgenommen. Ne? Du kennst ihn natürlich.
Ja. Aber aber heute Popper, wie ist es mit um die, wie würdest du sagen? Ich meine, wir sagen ja zum einen, redet man ja immer gerne, dass ja, wir sind alles so unfassbar super divers und wir sind quasi, es gibt unendlich viele Genres und Subgenres und so weiter und so fort. Aber wie ist es denn, und ich kann mich daran erinnern, in den Nullerjahren haben wir alle nach dem Popstar geschrien, der Popstar ist tot, solche Diskurse gab es. Ja. Dann kam plötzlich, glaube ich, als erstes Lady Gaga wieder um die Ecke. Da hatte man das Gefühl, es geht vielleicht doch wieder Popstar. Nee,
Gaga war so ein bisschen, es gab dann ja schon, wir hatten dann ja unsere eigenen Popstars, ne? Also ich meine, wir hatten dann hier, Also, vergisst ja auch viel im Alter von den Libertines, wie hieß er nochmal?
Achso, ja, hier, Dorothy.
Ja, Pete Doherty, genau. Der Typ, der nie auftauchte bei den Konzerten.
Genau, weil er immer vollkommen zugedröhnt war.
Richtig, und wie er den Flieger verpasst hatte.
Irgendwie. Gut, aber das war differenzierst du noch zwischen Pop und Rockstar, weil das für mich
ein Rockstar. Achso, das war, verstehe ich, gut. Amy Winehouse, ja gut, aber das ist dann, zählt auch nicht.
Zählt auch nicht.
Lady Gaga, gut.
Ja, Popper, also der Popper-Begriff.
Ich verstehe, was du meinst.
Ist der Hipster der Popper? Also man redet ja dann doch lieber vom Hipster heutzutage, ne, wenn man an Neukölln denkt oder so. Sind das alles Popper? Ist das ein Popper-Update?
Ich bin gar nicht sicher. Die Frage ist, worin bestand das Wesen des Poppers? Und das Wesen des Poppers bestand ja erstmal im Unterschied zu den anderen Subkulturen zunächst oder auch in seiner Erscheinung. Das war ja die erste Jugendkultur, die sich ihren Style nicht mehr selber entwarf, sondern Markenklamotten anzog. Insofern ist natürlich der Deutschrapper und der Gangsterrapper von heute der Popper von damals.
Genau, also, wobei der Hipster kombiniert ja sozusagen, raffiniert er dann so ein bisschen wie die Punks in den 70ern vielleicht, dann halt, da gibt es die Secondhand-Elemente,
richtig.
Kombiniert aber vielleicht dann doch mit einem teuren Lederschuh und so weiter, also so ein Mash-up kann man
genau.
sagen.
Genau, ne? aber jedenfalls die komplette Ablehnung, sagen wir mal so, dass das Markenfetischismus, also man trägt keine Marken, weil man damit schon Teil des abzulehnenden Systems ist, das findet sich ja einem mittlerweile, korrigiere mich, aber ich glaube in keiner Jugendkultur mehr, oder? Also da hat gewissermaßen der Kapitalismus voll gesiegt.
Absolut.
Ja.
Es wird kampiert vor
Turnschuhen, vor Turnschuhläden
so, genau. Und so weiter. Ja, also
richtig.
Ja. Also nee, da ist nicht. Das hat genau das kann man so ein bedingungsloses Ja zum ich sag mal Konsum, aber natürlich modischen Konsum kann man sagen.
Und sich aber auch keinerlei Scheu davor haben, sich mit irgendwelchen Marken zu branden. Ne? Ich meine, das fing ja mit den Poppern an. So, ich meine, es wäre vorher nie auf die Idee gekommen, jemand auf die Idee gekommen, dass das geil ist, jetzt so ein Lacoste
oder Krokodil so, oder
so. Also, genau. Da ist ja abgerissen bei mir so. Ne? Aber eigentlich haben die Popper für sämtliche Jugendkulturen der Gegenwart doch den Grundstein gelegt, oder?
Ja, heutzutage ja eh die Frage, wo fängt Pop nicht dann schon beim Smartphone an, also auf den digitalen Oberflächen, dass die Unmöglichkeit da ja Nein zu sagen, wollte ich sagen. Wie siehst du das? Ist das schon das Ja zu allem an der Stelle, wo man sich in die Systeme begibt?
Du meinst ein Smartphone benutzen, oder?
Ja, Smartphone, Apps, Oberfläche, digitale Oberfläche, online sein, on sein.
Wie mein Kollege Dietmar Datt mal zu sagen pflegte, mir so nicht twittern ist der neue Punkrock. Also welche Möglichkeiten zur Verweigerung haben. Ich hatte ja seit 2008 immer noch ein iPhone 3. Ich habe das irgendwie wirklich ich habe das sehr geliebt, bis zuletzt. Und jetzt wurde ich tatsächlich vom Merkel-System und vom tiefen Staat dazu gezwungen, mir ein neues iPhone zuzulegen. Ne? Weil auf dem alten laufen keine Impfcodes und nix irgendwie. Also man kann diesen QR-Code nirgendwo mehr vorzeigen. Ich lief dann immer noch mit meinem gelben Impfausweis herum. Also das war ohne die neueste Smartphone-Technik kann man sich nicht mehr bewegen. Egal, ob man geimpft ist.
Ja, oder nicht. Das ist, genau, wir kommen noch aus einer Zeit.
Dagegen gibt es dann keine Querdenker-Demonstration. Das war einfach mal gegen iPhones demonstriert.
Ja, wir kamen ja auf jeden Fall auch aus einer Zeit, in der Programmierer auch, kann ich mich daran erinnern, für Programmierer wirklich ein Ehrenkodex, dass man abwärtskompatibel programmiert hat. Also man hat immer so programmiert, dass die Programme auch noch auf den alten Maschinen laufen konnten.
Ja, der Konzern Apple fing mal so an, dass das alles absolut transparent und Open Access mäßig sein musste. Davon rückte man dann relativ schnell ab, wie wir heute wissen. Aber klar, also das und hervorragende Diskussionen mit meinen Kindern, 18, 15, wenn die mit Freitag for Future und so anfangen, irgendwie mal über den Elektronikschrott reden, der da irgendwie tagtäglich produziert wird. Und, ne? Und auch dieses Streaming frisst ja auch viel.
Viel Energie.
Ja, viel Energie.
Und dann sagt Olaf Scholz immer wieder, dass wir in so und so vielen Jahren noch viel, viel, viel mehr Energie brauchen.
Richtig.
Sagt die ganze die Chemie und die Industrie und so weiter und so fort. Da bin ich auch jetzt mittlerweile gedanklich schon ausgestiegen tatsächlich. Also fällt mir gerade ein, dass ich gar nicht mehr weiß, wo diese ganze Energie noch herkommen soll. Aber da weißt du auch nicht wahrscheinlich. Also nochmal abschließend, weil wir brauchen ja, wie wir, um jetzt mal so vielleicht so einen kleinen Kreis zu schließen, ja. High Energy.
High Energy, genau. Es geht ja
um mein Buch. Es geht ja immer um
mein Buch. Es geht um Buch.
Und es geht um dein Buch, für das wir hier Werbung machen wollen.
Richtig.
Und ein schönes, ein sehr lesenswertes.
Rowohlt Berlin, 400 Seiten. Den Preis weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, bestimmt auch. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass ja für, wenn die Geschwindigkeit, wie hieß nochmal die Theorie? Die
Dromologie.
Die meinte ich.
Dromologie,
genau. Wenn man die Dromologie, wenn man der folgen möchte, dann braucht es ja auch eben noch mehr Energie, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Wahrscheinlich.
Richtig.
Das heißt, man braucht mehr Strom.
Ne? Man braucht mehr Strom. Man braucht aber auch vor allem mehr Kapazitäten, um das auszuhalten. Ne? Also ich meine, das ist irgendwie die... ich glaube, wir haben auch früher mehr geschlafen, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
Also ich schlafe eigentlich immer noch relativ viel, würde ich sagen. Also ich krieg so 8 Stunden kriege ich schon noch hin.
Ja?
Ja. Bei dir nicht?
Nee, da greift jetzt langsam schon so die senile Bettflucht.
Also. Es geht aber nicht mehr.
Genau. Man wird dann morgens unruhig, sonst doch noch so viel zu tun.
Ja, abschließend vielleicht noch... das machen wir ja immer ganz gerne nochmal, 2, 3 Songs, die du gerne in unsere Dispositions-Playlist hineinpluggen möchtest. Das ist ja so, da kann der Gast nochmal zeigen, was er für einen wahnsinnig distinguierten Geschmack hat oder auch nicht.
Oh ja, der distinguierte Musikgeschmack, das ist aber auch ein Phänomen der 80er. Ne? Ja, du gab's in den 70er wahrscheinlich auch schon.
Heute hat ihn ja jeder random durch eine Playlist sowieso auf eine Art.
Ja, aber viel dass man mit so Distinktionen zu glänzen versucht,
ach so, ja, das
nimmt eigentlich ab, oder?
Nimmt also ab,
das,
ja.
Das, oder dass noch jemand sagen würde, also wie man ja früher so, ich bin ja auch nur die Summe meiner Plattensammlung. In dem Maß, wo es keine Plattensammlung mehr gibt, verschwindet ja auch irgendwie diese, also die Plattensammlung als biografischer,
ja,
als biografische Erzählung, oder?
Ja, also, bin ich mit einverstanden. Ist das ähnlich auch wie mit der Bücherwand wahrscheinlich, wobei die Bücherwand vielleicht dann noch bessere Karten hat am Ende, weiß ich nicht.
Ich habe nachher rein, aber als ich dieses Buch geschrieben habe, ich habe ja auch bewusst, abgesehen von der kleinen Band-Episode, die wir hier eben auch weitaus ausführlicher dargestellt haben,
als sie lieb ist,
als A, mir lieb ist, und B, als sie B in dem Buch vorkommt, auch das meiste Persönliche rausgelassen. Also es kommen jetzt auch wenig tatsächlich. Also es geht ja eh nicht so um Musik wie in früheren Büchern, spielt eine Rolle, aber es ist ja
kulturpolitisch, kann man sagen.
Tatsächlich eher eine Gesellschaftsgeschichte und eine Kulturgeschichte, die popkulturell orientiert ist. Also, aber jetzt ist keine, es ist eigentlich alles andere als eine Musikgeschichte. Und viele Bands, Alien Sex Fiend kommt ja auch nicht vor. Also viele
leider.
Bands und Künstler und
Smells Künstlerinnen. Smells Like Shit, das wäre doch noch auch richtig, was gewesen.
Die ich mir damals.
Da bin ich auch gedanklich oder emotional auch wieder bei Kohl. Egal.
Wie ist das nochmal? Irgendwie das mit, es gab noch so einen Song, wo er in Isolationshaft irgendwie auf einem Strafplaneten sitzt. Da komme ich gerade nicht drauf. Aber also, so fühlte man.
ESP Trip to the Moon, war der das?
So fühlte man sich damals.
Ja, genau. Also, Alien auf jeden Fall, ja, oder?
Genau, Alien, ja, spielte auch eine Rolle. Genau, aber das spielt alles gerade, also ich wollte ja auch kein persönliches Buch oder kein biografisches oder Herkunftsbuch. Finde ja nichts schlimmer als Leute, die Bücher über ihre Jugend und ihre Herkunft schreiben, oder nichts langweiliger. Das war nicht mein Ziel. Da habe ich auch viel Musik angehört und vor allem auch Fernsehserien angeguckt und Filme, die ich mir in den 80ern irgendwie mit 17, 18 auf keinen Fall irgendwie angeguckt hätte. Also so, wie heißt das irgendwie, die Thomas Gottschalk-Filme aus den späten 80ern.
Supernasen
und so weiter. Genau, mit Mike Krüger.
Ja.
Zärtliche Chaoten. Zärtliche Chaoten Teil 2.
Karl Dahl ist ja dir auch begegnet.
Ja, die großen Zeiten von Karl Dahl waren ja doch auch eher in den 70ern.
In den 70ern, also, aber es gab schon noch ein paar Sachen, glaube ich, irgendwie dieser Ibiza-Film.
Ja, da wurde es dann cheesy.
Ja, aber sehr cheesy.
Ich hab mir gerade nochmal tatsächlich aus einem anderen Grund Quartett im Bett von 1968 angeguckt von Insterburg & Co. Ganz, ganz groß. Mit den Jakob Sisters. Und am Ende Insterburg & Co. in Scheichverkleidung, wie sie als Ölscheichs dann irgendwie durch Wilmersdorf flanieren, könnte man heute aus Gründen der Cultural Appropriation auch nicht mehr machen. Aber was war die Frage?
Die Frage war eben, zwei oder drei Stücke zu nennen, die wir aus Gründen, vielleicht im Hinblick auf, man kann es ja vielleicht mit dem Buch verbinden, High Energy, 80er Jahre, wenn du jetzt der DJ auf einer Party wärst am Wochenende und du müsstest dort keine Stimmung machen, sondern deine Lieblingsmusik spielen.
Meine Lieblingsmusik.
Also das, genau, wo du sagen würdest, da geht mein Herz immer noch auf. So, was würde denn ein Jens Balzer dann auflegen?
Als misanthroper 16-Jähriger eigentlich nur schlecht gelauten Krach gehört in den Einstürz- und Neubauten, ne? Aber von den ersten Platten, so Kollaps, den Tanz debil.
Ja. Das können wir doch schon mal reinnehmen, da vielleicht. Tanz debil ist doch vielleicht ganz schön.
Nein, ich würde wirklich, warum nicht ein High-Energy-Stück tatsächlich? Sagen wir mal, kommt im Buch auch vor, Paul Parker, Ride on Target, also so ein, das von 82, eine der letzten Patrick Cowley-Produktionen. Das hat auch, ja, die Frage über High-Energy, also die Idee bei diesem Titel war auch natürlich auch anzuspielen auf dieses musikalische Genre. Also das, ne, High-Energy, quasi die etwas elektronischere, weniger groovende Weiterentwicklung, ja, von Disco Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, eben vor allem Keimzelle in dem schwulen Viertel in San Francisco, also im Castro Viertel.
Ich finde so ein bisschen so ein Hybrid auch, also es hat auch so New Wave Einflüsse.
Es hat New Wave
Einflüsse. Also postpunkige, düstere, dystopische,
genau,
Strukturen oder wie soll man sagen, Konturen, die aber dann irgendwie trotzdem natürlich in einem lebensbejahenden Disco-Party.
Ja, aber es hat eben auch irgendwie diesen Rhythmus, der irgendwie wirklich nur auf die Eins orientiert ist. Ne? Also das ist ja nochmal der Unterschied zu Disco. Also wenn man das und dadurch auch einfach nochmal eine andere Energie verströmt verbreiten soll. Ne? Also wir haben dann irgendwie das diffundiert dann irgendwie nach Europa, dann über New Order zum Beispiel, die sich das dann irgendwie in New York anhören. Aber natürlich sind auch diese klassischen Trevor Horn-Produktionen, Frankie Goes to Hollywood, ne? Also Two Tribes mit diesem Stampfrhythmus irgendwie oder Relax. Ja. Irgendwie so. Das ist dann schon noch irgendwie dann High-Energy orientiert. Also wirklich eine ganz zentrale.
Also im Grunde das Bam, Bam, Bam.
Genau.
Bam,
ne? So. Aber schon auch eine der, auch wenn man das jetzt vielleicht so mit den prägenden Künstlern der Frühphase gar nicht mehr so in Verbindung bringt, aber schon auch so einen, der Sound, der die 80er wesentlich mitbestimmt hat, dann auch in Mitte der 80er in der Hitparadenmusik und auch wirklich so diesen sehr energetischen Gesamteindruck irgendwie erweckt. Irgendwie. Und aber eben auch gemacht von Leuten, die am Ende des Jahrzehnts fast alle tot waren. So, das ist natürlich auch die große.
Da spielt AIDS dann auch eine Rolle und so weiter.
Genau, also die an wie man am Anfang sagt, ne, an GRID, an der Gay-Related Immune Deficiency erkranken, bis man dann wusste, oder an der schwulen Pest, wie es dann in Deutschland im Spiegel heißt, irgendwie auch so unfassbar, was man da, also so für die, wie ist die Formulierung im Spiegel, für die Schwulen hat der Herr immer eine Peitsche bereit. So, in diesem Fall war es dann irgendwie AIDS. Und das tatsächlich, also das gehört auch natürlich auch zur Tragik dieses Jahrzehnts, dass irgendwie also natürlich auch eine der großen Bedrohungen, die man in der Zeit hatte. Und das ist in nachfolgenden Generationen eigentlich fast völlig vergessen. Also welche Rolle AIDS und die Bedrohung von Sexualität spielt und wie sich das ausgewirkt hat auf, gerade wenn man als junger Mensch gerade so seine eigene Sexualität entdeckte, also was das für Auswirkungen hat und wie stark sich das von den 70ern unterschieden hat, wo man dachte, irgendwie so, mit die Welt gehört uns, wir können es alle drauf losvögeln und Spaß haben und so. Das war völlige Gegenteil in den 80ern. Und das war auch der Versuch mit dem Titel, diese Ambivalenz zu fassen. Also in High Energy steckt eben auch eine ganz große Katastrophe mit drin verborgen. So. Also von daher, sagen wir mal, irgendwas von Patrick Cowley, irgendeine Produktion von Cowley, meinetwegen auch irgendwas von Sylvester oder Paul Parker, je nachdem, was sich da auf Spotify so findet.
Oder anderen Portalen.
Oder genau, anderen.
Da können wir nochmal gleich nochmal ein paar Vorschläge durchsprechen. Ja, ansonsten die Zeit ist begrenzt. Wir müssen auch schon wieder los. Wir müssen weiter. Weiter. Geschwindigkeit aufnehmen wieder. Ne?
Was machst du denn heute Abend noch?
Ich werde gleich für meine Familie vegetarische Burger braten.
Oh.
Beansburger.
Ja.
Sehr schön. Genau. Und du gehst gleich noch?
Ich gehe gleich ins Schillertheater, wo meine gute Freundin Gail Tafts jetzt nach diversen Versuchen und dann ging es ja doch weiter mit der Pandemie, ihr Programm wieder aufnimmt.
Gibt es eigentlich dieses Jahr noch eine Ausgabe von dem, wie heißt der noch, Popsalon, ist es Popsalon? Nee,
wir sind tatsächlich gerade wieder gestartet.
Ja, das.
Mit einem Wunder, also das irgendwie für, das ist der Popsalon im Deutschen Theater, ne?
Ja.
Werbeblock.
Ja, genau, nochmal Werbeblock.
Eigentlich einmal im Monat, kuratiert von meinem Kollegen Tobi Müller und mir, laden wir in die Baderkammerspiel des Deutschen Theaters.
Genau, die nächste Veranstaltung
ist musikalische Gäste ein. Und die nächste Veranstaltung ist am, jetzt muss ich lügen, Dienstag, den, ich glaube, 21. Dezember. Mhm. Da feiern wir nämlich ein bisschen verspätet, weil wegen der Pandemie 10 Jahre Jubiläum. Wir machen 10 Jahre Popsalon im Deutschen Theater.
Schon im Deutschen Theater, wirklich?
Nee, wir haben in der Volksbühne angefangen.
Ja, wollte ich gerade sagen,
das war ja, jetzt mal nicht pingelig werden. Wir haben ja jetzt Jubiläum, wenn wir das Jubiläum feiern, dann ist das Jubiläum. Nein, wir haben tatsächlich irgendwie angefangen im Februar 2011 im Roten Salon der Volksbühne in Berlin. Ja. Dieses Jubiläum fiel jetzt aus, weil wegen Corona. Ja.
Okay, und da ist dann aber 10 Jahre Popsalon.
10 Jahre Popsalon, das ist mit einem kleinen Rückblick und Gästen, eine KritikerInnenrunde, Aida Bagerne-Jatt, Julia Friese und Andreas Bochholte.
Und dann gibt es einen ganz großen Rückblick, 10 Jahre oder
ist es? Nö. Es gibt einen kurzen Rückblick und dann werden wir nochmal, weil wir dieses Jahr auch selten zusammengekommen waren, also das ist jetzt das zweite Mal in diesem Jahr, nochmal für möglichst konzentriert dieses popmusikalische Jahr Revue passieren lassen.
Sehr schön. Na gut, lieber Jens, bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Auch für den leckeren Kaffee.
Ja, ich lege nochmal auf jeden Fall das Buch ans Herz, auf jeden Fall High Energy, aber auch den Vorgänger.
Das entfesselt dieser Ziel.
Ja, eben, genau.
Die Sounds 70er Jahre und
der 70er
bei Rowold Berlin.
Und freue mich schon sehr auf die 90er Jahre aus dem Hause Balzer. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge? Girl Woman. Die Bielefelder Elektropop-Musikerin hat soeben bei Staatsakt ihr erstes Album herausgebracht. Das große Ganze.